Abraham ist ja der Vater des Glaubens und deshalb ist er Vorbild des Glaubens. Und wenn wir, das habe ich schon letztes Mal gesagt, etwas wissen wollen, wie Gott Glaube versteht, was er unter Glaube meint, dann ist es sehr gut, wenn man sich mit dem Leben des Abrahams beschäftigt. Und zwar nicht nur einfach, indem man den einen oder anderen Vers liest, sondern indem, dass man das etwas genau betrachtet und auch da und dort sogar rechnet. Das werde ich nicht heute machen, aber das werde ich ein andermal, werde ich euch rechnen und dann werden wir vielleicht staunen, was Glaube heißt. Es gibt einfache Rechnungen. Und letztes Mal haben wir gesehen, wie Glaube beginnt. Und da haben wir die drei wichtigen Punkte festgestellt. Glaube wird geweckt. Also das heißt, Gott offenbart sich, das sehen wir durch die ganze Bibel. Er ruft Abraham, er begegnet dem Paulus, Jesus ruft die Jünger. Glaube wird geweckt, das ist zuerst mal eine Bewegung von Gott zum Mensch hin. Glaube nimmt Abschied von verschiedenen Dingen, vor allem auch von alten religiösen Praktiken. Und Glaube hat Zukunft. Das heißt, Glaube hat ein Ziel. Glaube läuft nicht ins Nirgendwo, sondern Glaube läuft an einen ganz bestimmten Punkt hin. Und so ist Glaube immer etwas, was mit Bewegung und mit Leben zu tun hat. Und nichts mit Stagnation. Und wir bleiben so, wie wir sind. Heute befassen wir uns nochmals mit denselben Versen und entdecken zwei für mich sehr faszinierende Prinzipien, die ganz typisch für das Handeln Gottes sind. Das eine ist, Gott wirkt durch Menschen und das zweite, Gott verbindet sich mit Menschen. Ich lese nochmals diese drei Verse der Berufung des Abraham im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Vatersverwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich habe eine Überschrift versucht zu formulieren, ich bin nicht ganz klug geworden. Ich habe das mal für mich überschrieben mit Gott auf Du. Aber wichtig sind mir eigentlich die Unterpunkte, diese beiden Prinzipien. Gott wirkt durch Menschen. Seit Gott die Welt geschaffen hat, wirkt er durch Menschen. Er wandte sich zum Beispiel Noah zu und wirkte mit ihm zusammen. Noah baute für Gott die Arche. So auch hier beruft Gott Abraham, weil er mit Abraham zusammenwirken will. Das ist zum einen mal höchst erstaunlich. Ganz nüchtern betrachtet könnten wir uns ja fragen, ja, hat denn das Gott überhaupt nötig? Hat er überhaupt nötig, sich mit uns Menschen zu verwenden, um das zu tun, was er tun möchte? Könnte er nicht effizientere Wege für seine Ziele finden? Zum Beispiel Engelsgestalten, die auch als Menschen erscheinen können, in menschlicher Gestalt. Oder er könnte selber erscheinen, ganz mächtig und beeindruckend. Er könnte, so wie er dem Volk Israel erschienen ist am Berg Sinai, könnte er in Erscheinung treten. Und alle erschrecken, das Volk sagte, oh Mose, komm, sprich du mit Gott, wir wollen gar nicht mit ihm sprechen, das ist so unheimlich. Also Gott kann sehr beeindruckend auftreten. Wie auch immer, jedenfalls gäbe es nüchtern betrachtet viel einfachere und direktere Wege, wenn man sieht, was Gott für eine Macht und Fähigkeit hat, dass er die Welt erschaffen hat, als mit eigenständigen und unberechenbaren Menschen zusammenzuwirken, die noch von Eitelkeit und Stolz zu kämpfen haben. Das ist einfach ein enorm aufwendigerer und komplizierterer Prozess, den Gott hier wählt. Und scheint es ja manchmal auch einfacher, etwas allein zu lösen, als in einem Team. Bis ich das denen erklärt habe, habe ich selber gemacht. Kennen wir ja. Aber Gott will es offenbar nicht einfach selber machen. Gott hat es so gewollt, dass er uns als Menschen voll und ganz in sein Wirken einbezieht. Seit der Erschaffung der Welt stellen wir immer wieder fest, dass Gott durch Menschen wirkt. Dieses Verhalten Gottes zeigt eindeutig, wie wir in seinen Augen eine unbegreifliche Würde haben. Wie wir ihm unvorstellbar wichtig sind. Wäre das nicht so, dann würde er nie Menschen benutzen. Es zeigt, wie ernst es Gott ist damit, dass wir seine Geschöpfe sind und wie ernst es ihm ist, dass wir nach seinem Bild erschaffen sind. Dass er uns Menschen mal grundsätzlich als Partner, als ein Gegenüber ernst nimmt, das finde ich unheimlich faszinierend. Menschenwürde ist ja in unserer heutigen Welt ein ganz, ganz wichtiger Begriff. An allen Ecken wird von Menschenwürde gesprochen. Wenn jemand dem Menschen echte Würde gibt, dann ist es Gott. Der sich nicht scheut, mit Menschen zu wirken und durch Menschen zu wirken. Er schämt sich nicht. Ja, das ist mir viel zu gering, dass ich irgendetwas durch so einen Menschen tue. Das tut meinem Ansehen Abbruch. In keiner Weise. Gott verbindet sich oder Gott wirkt durch Menschen. Und als ich mir über diese Predigt Gedanken machte, wurde mir bewusst, wie wenig mir klar ist, was für eine hervorragende Stellung ich habe und wir haben und wir als Menschen haben. Die Bibel sagt uns sogar, dass wir bedeutungsvoller als die Engel sind. Wenn ich mal fragen würde, wenn jetzt jemand nicht so ein profunder Bibelkenner ist, wer ist nun höher, hierarchisch, der Engel oder der Mensch? Dann würden wir vermutlich 80% sagen, der Engel. Der ist dem Menschen überlegen, der lebt in einer anderen Dimension. Gott sagt, nein, nicht der Engel, sondern der Mensch. Ist euch das klar? Die Engel, so heißt es im Hebräerbrief, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Reich teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Also die, die Jesus kennen, stehen hierarchisch gesehen über den Engeln. Und nicht nur das. Beim Gericht, wenn die Menschheit gerichtet wird, werden nicht die Engel da sitzen und richten, sondern da werden die da sitzen, die Jesus nachgefolgt sind, die, die Gott kennen. Paulus sagt ganz deutlich in Streitereien unter den Christen, was übrigens in Fragen Konflikt auch ganz ein interessanter Abschnitt ist, den Paulus hier im Korintherbrief darlegt. Und da sagt er, wisst ihr denn nicht, dass die zu Gottes heiligem Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Wenn ich jetzt euch hier da sitzen sehe, wir sind nur ein kleiner Teil vom Reich Gottes. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, alle, es kommen noch alle anderen dazu, die Jesus kennen. Das sind Millionen und Abermillionen. Wir werden alle in einer riesigen Versammlung zu Gerichte sitzen. Wir werden die Geschworenen sein. Das sagt der Paulus. Im Nebensatz, er sagt dann auch, wenn wir so eine hohe Stellung haben, warum streitet ihr dann miteinander und findet keine Lösungen hier auf der Erde, wenn ihr sogar noch ein höheres Gericht einmal, einem höheren Gericht, Recht sprechen werdet. Bis heute wirkt Gott mit Menschen zusammen und das wird er auch in Zukunft tun, sogar in der Herrlichkeit. Wir haben eine hervorragende Stellung. Gott will durch uns und mit uns wirken. Das Reich Gottes wird nie mit Konzepten und Strategien gebaut. Gott baut sein Reich seit eh und je mit Menschen. Er setzt Menschen ein und befähigt sie dazu, was seinem Reich dient. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich überhaupt nichts gegen Konzepte und Strategien habe. Die können sehr hilfreich und ein großer Segen sein. Doch wird das Reich Gottes durch Menschen gebaut, die Gott zurüstet. Diese Menschen, die von Gott befähigt sind, entwickeln oder benutzen Konzepte und Strategien. Aber es sind nicht die Konzepte und die Strategien, die das, der Schwerpunkt sind. Der Schwerpunkt liegt beim Menschen, durch den Gott wirkt. So wird Reich Gottes gebaut. Und ihr könnt durchsehen, wo ihr wollt, wenn ihr ein Werk von einem Werk hört, das entstanden ist. Oder auch eine kleine Arbeit, es müssen nicht immer große Dinge sein. Im Grunde genommen spricht man dann nicht vom Konzept, sondern vom Namen. Und dann kommen wir lieben Christen und dann sagen wir, ah ja, da verherrlicht man immer die Menschen. Aber wir vergessen, dass Gott Menschen braucht. Und dass Gott mit Menschen wirkt und jedem soll die Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Das heißt nicht, man soll niemandem die Ehre geben. Wenn jemand das Musikteam gut leitet, dann ist es halt Anne, die das Musikteam leitet. Dann ist es nicht das Konzept des Musikteams, das hat sie dann halt entwickelt. Gott braucht Menschen und er wirkt durch Menschen und diese Menschen brauchen und entwickeln Konzepte und Strategien. Aber das Reich Gottes wird durch Menschen gebaut. Der Prophet Hesekiel sagt in einer schlimmen Situation des Volkes Israel ein Wort, das mich immer wieder bewegt. Gott sagt, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber was passierte? Ich fand keinen. Gott hat einen Menschen gesucht, der bereit ist, vor ihm in die Bresche zu springen, der bereit ist, sich zur Verfügung zu stellen, in den Dienst Gottes zu stellen. Und er fand keinen. Und wir sagen immer so leicht, ja, ja, Gott findet dann schon jemanden. Für Gott kein Problem. Deshalb ist mir die Stelle, habe ich die so gern. Dann sage ich immer, nein, Gott findet nicht immer einen. Und Gott kann auch nicht immer jeden ersetzen. Ich meine immer, ja, wenn ich irgendwo weggehe, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen. Gott ersetzt eh immer alles. Da müssen wir die Bibel mal etwas genauer lesen. Zum Beispiel Nehemia. Was ist dann passiert, dass Nehemia sein Volk verließ und wieder zurückging? Da waren viele bedeutende Leute da, die an sich Fähigkeiten hatten. Aber das Volk, das ging alles wieder bergab. Und erst als Nehemia zurückkam, hat er das wieder auf die Reihe gekriegt. Und hier im Hesekiel sagt Gott, ich habe niemanden gefunden. Keinen einzigen. Gott sucht also Menschen. Menschen, die sich von ihm brauchen lassen. Die bereit sind, ihn wirken zu lassen. Dazu will er jeden von uns gebrauchen. Denn jeden hat er zugerüstet. Im Hebräerbrief heißt es, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichliche, größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von den Belastungen durch Taten, die unsere Gewissen, die letztlich zum Tode führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Also durch das Sterben von Jesus hat er uns befähigt, dass wir Gott dienen können. Sind wir auch bereit dazu, Gott zu sagen, hier bin ich Herr, brauche mich? Das wird oft als eine so schwierige Sache angesehen. Oh, jetzt will Gott wieder etwas von mir, das ist ja furchtbar. Und jetzt muss ich wieder sagen, oh Herr, hier bin ich, brauche mich. So ein Stress. Aber wir sehen das völlig verkehrt. Es ist eine Würdigung, wenn wir im Dienst Gottes stehen dürfen. Jeder Mitarbeiter, der in einer Firma arbeitet, die einen guten Namen hat, ist stolz, dass er in dieser Firma arbeiten darf. Jeder Berater eines Bundesrates schreibt sich innerlich von, dass er mit einem Bundesrat zusammenwirken darf. Es ist ihm nicht eine unerträgliche Last. Es ist in einem Vorrecht. Wenn der kommt, aha, Sie sind der Vertraute von Villiger. Ah, guten Tag. Es ist eine Würdigung. Es ist eine Würdigung, wenn wir dürfen mit Gott zusammenwirken. Es gibt, das kann ich euch garantieren, es gibt nichts im Leben, finde ich, was mehr fasziniert und mehr Spannung und Freude in ein Leben bringt, wenn man merkt, Gott braucht mich. Er wirkt durch mich. Der Allerhöchste. Es ist ein Vorrecht im Dienst, dieses Barmherzen Gottes zu sein. Maria sagt es ganz schlicht, als ihr der Engel sagte, dass sie Jesus gebären würde. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Abraham war bereit, sich auf Gott einzulassen und hat sich von ihm bewegen lassen. Es ist Gott würdigt uns dadurch, dass er uns brauchen kann. Und ich möchte, man kann das sogar von der ganz menschlichen Seite ansehen. Ein Mensch, der nicht gebraucht wird, der kommt sich überflüssig vor. Der wird seines Lebens nicht glücklich. Ein Mensch, der gebraucht wird, der hat den Eindruck, ich bin ja für etwas da. Gott verbindet sich mit Menschen. Das ist der zweite Punkt. Abraham wird nun zum Repräsentanten Gottes auf der Erde. Von diesem Zeitpunkt an wird das Leben Abrahams von der Wirklichkeit Gottes bestimmt. Wer mit Abraham zu tun hat, der hat es von diesem Tag an mit Gott zu tun. Das Schicksal der Menschen ist nun davon abhängig, wie sie sich gegenüber Abraham verhalten. Gott verbindet sich ganz und gar mit Abraham. Damit will Gott der damaligen Welt, die von Göttern durchdrungen war, zeigen, dass er der wahre Gott ist, eben der Gott, den Abraham verehrt. Es ist eben der Gott Abrahams. Keine Götter werden je stärker und mächtiger sein als der Gott Abrahams. Das muss die Welt wieder verstehen, die nach der Sintflut sich dem Götzenkult zugewandt hat. Dass sich Gott ganz und gar mit denen verbindet, die ihm nachfolgen, ist wiederum, finde ich, sehr überwältigend. Wir sind für Gott nicht einfach ein Gebrauchsartikel, den er, wenn er dann ihn für seine Zwecke benutzt hat, dann einfach wieder wegwirft. Jetzt hat er seine Schuldigkeit getan, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Gott verbindet sich mit uns. Er identifiziert sich mit uns. Er lebt in Gemeinschaft mit uns. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, sagt Paulus, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, Abba, Vater. Gott hat sich mit uns verbunden. Durch den Glauben sind wir mit Gott verbunden. Das heißt, Gott lebt in mir. Ich bin nicht einfach ein Werkzeug Gottes. Das klingt immer so wunderbar. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Ich bin nicht nur Werkzeug Gottes. Ich bin in erster Linie Kind Gottes. Gott benutzt mich nicht wie ein Werkzeug. Wie benutze ich ein Werkzeug? Ich stürme in den Keller. Guck mal, jetzt brauche ich halt einen Schraubenzieher, dann hole ich den, ziehe die Schraube an und dann schmeiße ich das Ding wieder in den Keller. Das ist Werkzeug. Aber Gott benutzt uns nicht einfach wie ein Werkzeug. Gott lebt mit uns in Gemeinschaft und wenn unser Werkzeug mal nicht mehr so scharf ist, dann ist er doch noch mit uns. Und damit zeigt uns Gott ein Konzept, so nebenbei ein Konzept, der Beziehung, dass Beziehung immer zwei Seiten hat, immer, dass ich etwas für den anderen und mit dem anderen tue und auf der anderen Seite, dass ich mich dem anderen schenke. Und wenn wir in einer Gemeinde nicht lehren, beides zu leben, dann werden wir nicht Gemeinschaft leben. In der Gemeinde zu leben heißt eben nicht nur dann, miteinander auf gutem Fuß zu stehen, wenn alle racken wie die Wilden und alle das tun, was getan werden muss, sondern Gemeinde und Gemeinschaft lebt dann, wenn gleichzeitig auch diese Verbindung geschieht, dass man Anteil nimmt am Leben des anderen, nicht nur an seiner Leistung interessiert ist, sondern auch an seiner Persönlichkeit und an seinen Nöten und an seinen Freuden. So macht es Gott mit uns und so hat er uns ein Vorbild gegeben. Und deshalb ist es fast selbstverständlich, dass Jesus dem Saulus auf dem Weg nach Damaskus, wo er im Begriff ist, die Christen zu verfolgen, bis aufs Blut, er war auch bereit zu morden für seinen Glauben damals, spricht ihn Jesus an und sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, bitte sehr. Saul hat die Christen verfolgt, nicht Jesus. Aber Jesus sagt: Saul, warum verfolgst du mich? Und Jesus sagt, und Paulus sagt: Herr, wer bist du? Und dann sagt Jesus: Ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Viel deutlicher, wie sich Jesus mit uns identifiziert, kann man das fast nicht machen. Wer uns Christen verfolgt, der verfolgt Jesus. So stark verbindet sich Jesus mit uns. Und wie er selber erzählt, in einem Gleichnis: Ich sage euch, was ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. So nahe will uns Gott sein, so verbunden. Bei Abraham ist die Verbindung mit Gott noch ganz speziell. Hier zeigt Gott das Prinzip, dass das Verhältnis zu einem Menschen, der er besonders bestimmt hat, das Verhältnis zwischen ihm und Gott regelt. Das ist das Prinzip des Mittlers. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Menschen sollen durch Abraham Segen erfahren, Gutes von Gott empfangen. Das griff Paulus gegenüber den Galatern auf, wenn er sagt: In den Heiligen Schriften ist auch vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündigt, eben dort, wo wir jetzt sind, im Alten Testament. Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Die Erfüllung dieses Wortes ist in Christus selbst. Darum sagt Paulus einige Sätze weiter: Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Bei Jesus gilt also dasselbe Prinzip. Jesus ist nun im Gegensatz zu Abraham kein sündiger Mensch, sondern ist der Sohn Gottes, Gott selbst. Das Schicksal des Menschen hängt nun zusammen, wie der Mensch gegenüber Jesus steht. Genau wie zur Zeit Abrahams ist das Schicksal des Menschen verbunden gewesen mit der Beziehung zu Abraham. Haben sie Abraham gesegnet? Haben sie ihm Gutes getan? Hat ihnen Gott Gutes getan? Haben sie Abraham verflucht? Hat sie Gott verworfen? Können wir sagen, es ist ungerecht? Ist mir egal, wie das ist. Es ist einfach ein göttliches Prinzip. Und das göttliche Prinzip gilt nun exakt auf die Person von Jesus. Unser Verhältnis zu Gott steht und fällt mit der Beziehung, die wir zu Jesus haben. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Nur eine Person in dieser Welt. An dieser Person messen wir, wie wir zu Gott stehen. Ich komme nicht an Jesus vorbei, wenn ich zum Schöpfer will. Deshalb sagt Jesus: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Oder? All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Alle, die Jesus aufnahmen, den anderen nicht. Oder? Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Man könnte hier mit Bibelstellen weiterfahren, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. An unserer Beziehung zu Jesus entscheidet sich, ob wir unter Gottes Segen oder unter Gottes Zorn stehen. Und wenn jemand sagt: Ich glaube an Gott, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen, so hat er Gott nicht erkannt. Gott begegne ich nur, und mein Verhältnis zu Gott wird geregelt in meinem Verhältnis zu Jesus. So hat es Gott gemacht. Ein Mensch, der Jesus ablehnt, der lehnt den Schöpfer ab, und er wird von Gott nichts Gutes empfangen. Ob ihm das gefällt und ob uns das Prinzip gefällt oder nicht, das ist Nebensache, ist ein göttliches Prinzip. Dieses Prinzip wandte Gott seit Beginn der Heilsgeschichte an. Er hat Abraham gesagt, wer dich segnet, den werde ich segnen, wer dich flucht, den werde ich fluchen, und durch deinen Nachkommen werden alle Nationen gesegnet werden. Und was mich an diesem Prinzip so enorm fasziniert, ist, dass Gott treu ist, dass Gott verlässlich ist. Ich kann also bei Abraham sehen, wie Gott es machen wird. Er hat, was er versprochen hat, findet in Jesus die Erfüllung, aber das Grundprinzip, das göttliche Prinzip bleibt erhalten, dass an meiner Haltung gegenüber einer Person, die auf dieser Welt gelebt hat, meine Beziehung zum Schöpfer geregelt wird. Dieses Prinzip hat Gott erhalten. Und das zeigt uns, wie zuverlässig sein Wort ist. Und es zeigt uns, dass es wirklich stimmt, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Gott hatte nicht vor 2 oder 3 oder 4.000 Jahren eine Idee und dann innerhalb von diesen 3, 4.000 Jahren hat er gedacht, oh, jetzt oder von 2.000 Jahren, jetzt mache ich es glaube anders. Ich habe eine bessere Idee. Nein, Gott hat genau das Prinzip beibehalten. Ob ich mit dem Schöpfer vom Himmel und Erde versöhnt bin, entscheidet meine Haltung, meine Stellung gegenüber Jesus. Einem Menschen, der Gott war, auf dieser Welt gelebt hat. So hat es Gott geordnet. Das ist sein Wille. Das ist sein Konzept. Wenn ihr ein besseres habt, bitte sehr. Aber es wird nicht funktionieren. Ein Konzept kann nur funktionieren, wenn auch jemand dahinter steht, der es ausüben kann. Und wenn ihr sagt, ich hätte eine bessere Idee zur Rettung der Menschheit, dann könnte die vielleicht besser sein in euren Augen, aber sie funktioniert nicht. Weil nur das göttliche Prinzip funktioniert. Gott wirkt durch uns Menschen, das würdigt uns enorm. Gott will mit uns und durch uns wirken. Und wir können hingucken, wo wir wollen. Wenn Gott sein Reich baut und wenn etwas am Entstehen ist, dann sind Menschen da, die Gott zur Verfügung stehen. Und Gott will uns nicht nur brauchen wie ein Werkzeug, wie wir Werkzeuge brauchen, sondern Gott verbindet sich mit uns. Er wohnt mit uns. Er kommt zu uns. Ihm ist auch wichtig, wie es uns geht. Ihm ist auch unsere Person wichtig, nicht nur das, was wir liefern. Wir sehen in diesem Abschnitt eben diese beiden Prinzipien. Gott wirkt durch uns und Gott verbindet sich mit Menschen. Und wir sehen, und das ist das, was mich eigentlich wirklich sehr fasziniert und was man noch an vielen, vielen Beispielen der Bibel aufzeigen kann, ist, dass Gott seit Beginn, was er sich ausgedacht hat, vom Grundprinzip beibehält. Auf ihn können wir uns verlassen. Und eins können wir garantiert sicher sein. Wenn Gott sagt, dass wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dass wir dann gerettet sind, dann stimmt das. Dann brauchen wir nicht noch einen anderen Gott oder noch irgendetwas anderes, was wir dazu tun müssen. Dann ist das völlig ausreichend. So wie die Menschen sich gegenüber Abraham verhielten, ob sie ihm Gutes taten, tat ihnen Gott Gutes, wenn sie ihm Schlechtes taten, tat ihnen Gott nichts Gutes. Und so ist es mit Jesus. Wer Jesus verachtet, der kann von Gott nichts Gutes erwarten, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und wer sich mit Jesus verbindet, der kann riesen Segen erwarten. Denn Gott wird sich mit ihm verbinden. Das wünsche ich von jedem von uns. Und dass wir uns auch lernen, darüber zu freuen und etwas wie Kinder ein bisschen wieder erstaunt zu sein, dass Gott durch uns wirken möchte, dass das eine Würdigung unseres Lebens ist und dass Gott mit uns in Gemeinschaft leben will. Er will uns nicht nur gebrauchen wie ein Werkzeug, sondern er will mit uns unterwegs sein. Und er will uns in die Herrlichkeit bringen. Er will uns das Beste geben. Er will uns segnen. Er will uns reich machen. Das ist Gottes Absicht mit uns. Ich wünsche, dass wir vielleicht der ein oder andere sich doch auch mal überlegt, habe ich das noch, dass ich Gott sage, hier bin ich, brauche mich? Oder ist es vielleicht eher so, dass ich denke, oh, ich finde es toll, dass du die anderen brauchst. Ist so cool für mich. Kann ich so genießen und Freude haben am Leben. Aber es ist nicht Freude, die tief geht. Die Freude am Leben ist darin, dass wir merken, wie Gott uns brauchen will. Sind wir bereit oder haben wir gar keine Zeit mehr dazu? Gott zu sagen, hier bin ich, aber komm ein bisschen später. Vielleicht möchte er jetzt gerne, dass du irgendetwas tust. Du musst nicht ein Missionswerk aufbauen. Es gibt verschiedene Dinge, die Gott wirken möchte. Und dass Gott nicht sagen muss, ich habe einen gesucht, der in die Bresche springt, aber ich habe nicht einen gefunden. Alle waren zu beschäftigt mit ihren Dingen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für deine großartige Würdigung unseres Lebens, dass du durch uns wirken willst und das auch tust. Das ist einfach dein Konzept, so machst du das, ob wir das begreifen oder nicht. Aber eines begreifen wir, dass das eine große Würde ist, die du uns schenkst. Und dass du uns nicht nur brauchst, sondern dass du dich mit uns ganz und gar verbindest. Dass wenn Menschen uns verfolgen, weil wir dich lieben, für dich das ist, wie wenn sie dich verfolgen. Du identifizierst dich mit uns. Du bist uns ganz nah, ja, du lebst in uns drin. Und du leitest und begleitest uns. Und ich danke dir für deine Zuverlässigkeit, dass wir in deinem Wort sehen, dass die Prinzipien, die du anwendest, dass man sich darauf verlassen kann, dass es nicht gestern so war, heute so und morgen nochmals anders. Das macht uns getrost und wir können freudig Jesus nachfolgen. Wir möchten dir dienen, damit dein Name geehrt wird und damit noch viele Menschen diesen Reichtum bekommen, den du uns schenken willst. Amen.